Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Warum auf manuelle Prozesse setzen? Inkasso geht smarter, mit KI und Automatisierung. Debtist realisiert offene Forderungen digital, effizient und europaweit. Debtists smarte Technologie integriert sich nahtlos in deinen Workflow, sorgt für mehr Liquidität ohne Mehraufwand und erreicht Schuldner dort, wo sie reagieren. Per Anruf, E-Mail, WhatsApp und Co. Europaweit für B2B und B2C. Debtist. Digital. Inkasso. Europa. Mehr auf debtist.de.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Hallo lieber Jochen, wir sprechen über die März-News.
Hallo André. Die wichtigste News des März war ja die PEX. Vielleicht fangen wir damit erstmal an, oder?
Ganz gute Atmosphäre, ganz guter Content und auch im Nachgang noch eine gute Diskussion, die wir losgetreten haben auf LinkedIn und sonst wo, fand ich jedenfalls. War Spaß gemacht, die PEX 2025 in Berlin, oder?
Ja, also ich habe ja bei LinkedIn wahnsinnig viele Postings gesehen von Gästen und das ist ja alleine ein gutes Zeichen. Und ich fand es sehr voll, die konstant sehr voll. Also jetzt normalerweise hast du ja mal Leute am Anfang, die am ersten Vormittag da sind, dann wird es immer leerer. Aber es war bis zum letzten Tag sehr, sehr voll, was im Grunde fürs gute Programm spricht, was Nicole zusammengestellt hat.
Absolut. Und ich glaube, dass so viel auf LinkedIn mittlerweile ist, weil halt den meisten Menschen, du bist eine Ausnahme, Twitter verloren gegangen ist. Aber die Anständigen haben diese Plattform ja verlassen und nur ein paar Krypto-Liebhaber bleiben noch da. Dazu gehörst du ja.
Da gibt es noch ein paar andere. Also ich finde es weiterhin für News sehr interessant. Aber ich habe ein paar Filter drüber liegen, dass ich so den einen oder anderen eben nicht lesen muss, weil es echt
Du hast meine Spitze verstanden. Alles.
Ja, aber habe ich schon verstanden. Die nehme ich auch an.
Genau, aber lass uns einfach einsteigen in die News. Und in der Tat, vielleicht fehlen uns auch mittlerweile ein paar Informationen, ein paar News, weil wir einfach eine wichtige Informationsquelle, die wir früher hatten, nämlich Twitter, nicht mehr haben. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir so alles mitbekommen. Aber natürlich sind einfach Fintech-News mittlerweile weniger, als sie das mal vor 5 Jahren waren, als sie es vor 3 Jahren waren. Wir versuchen immer trotzdem, die relevanten News rauszusuchen. Natürlich sowohl täglich im Newsletter, aber natürlich auch in unserem monatlichen Update, da haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, haben festgestellt, so viele sind es nicht. Trotzdem, lass uns einsteigen. Es gab einen Konkurs in der Schweiz. Wir gucken ja manchmal auch über den Tellerrand hinaus, vor allen Dingen auch deutschsprachig. Es gab ein Luxus-Banking-Startup, Swiss 4.0 oder wie auch immer sie sich genannt haben, die sich wirklich auf die Zielgruppe der, ja, wahrscheinlich irgendwie die armen Reichen gestürzt haben, aber trotzdem halt ein Mobile- und Neobanking anbieten wollten, haben sich dem Luxus und Lifestyle verschrien und nun sind sie pleite. Was sagst du?
Ja, ist so eine Vertical Bank, wo wir auch schon immer so ein bisschen kritisch waren. Jetzt bei Tomorrow ist ja auch so eine Vertical Bank oder eine Vertical Bank nur für Frauen. Und hier ist mal wieder
Tomorrow ist nicht für Frauen.
Tomorrow ist nicht für Frauen, aber Tomorrow ist in diesem Teil dieses Segments. Ich glaube, wir kommen nachher auch nochmal auf sie. Aber diese reinen Verticals, die natürlich dann eine sehr, sehr spitze Zielgruppe haben. Und dann fragt man sich, ob sowas dann auch dauerhaft funktionieren kann. Und die haben sich fokussiert auf Luxus- und Lifestyle-Kunden im Banking, also natürlich passend für die Schweiz, mit verschiedenen Multi-Currency-Accounts und man musste eine Mitgliedschaft beantragen, zahlte dafür 1400 Schweizer Franken. Und es hat wohl nicht funktioniert.
Ich glaube, wenn es irgendwo funktionieren sollte, dann wäre wahrscheinlich die Schweiz oder sowas wie Singapur oder sowas wie Dubai wahrscheinlich das Richtige dafür. Deshalb das in der Schweiz zu starten, in der Schweiz loszutreten, halte ich für gar nicht ganz so dumm, wenn man es denn machen will. Aber vielleicht liegt es einfach auch daran, dass in der Schweiz für dieses Segment auch die klassischen Banken wie eine Credit Suisse oder die gibt es eigentlich nicht mehr, sondern eine UBS einfach auch einen guten Job machen und ansonsten ja noch eine ganze Menge an kleineren Privatbanken da ist. Ne?
Ja, auf der einen Seite haben wir natürlich auch die klassischen international Neobanken, also eine Revolut in der Schweiz mit 900.000 Kunden, dann eine Wise, eine N26.
Ja, aber die natürlich auch, nicht in dem Luxussegment rumfischen.
Aber die natürlich nicht im Luxussegment sind. Ja. Im Luxussegment kenne ich keine. Also die Credit Suisse hat eine Neobank gehabt, aber das war eher so ein Massensegment. Die Coop hat eine Neobank gehabt, auch eher ein Massensegment. Also diesem Luxussegment ist eigentlich eher so, wie man sich klassisch noch vorstellt, Private Banking, dicke Möbel und vertäfelte Wände.
Naja, aber vielleicht ist, wie gesagt, das Angebot von der UBS einfach dann auch für solche Leute ausreichend. Und dann hast du möglicherweise auch den guten Übergang zwischen den getäfelten Wänden und einer guten App. Und damit sind die Leute dann vielleicht dann auch glücklich. Also jedenfalls hat nicht funktioniert. Lass uns zur nächsten News rübergehen. Die ist irgendwie schon interessanter und spannender. Und etwas, was uns eigentlich schon fast seit der Anfangsphase von Fintech begleitet, nämlich das Thema Identifikation, was einfach für viele, viele Fintech-Modelle auch ein Enabler war, ist auf eine nächste Stufe gekommen. Also ID Now, mit denen wir uns, wie gesagt, ja auch schon sehr, sehr lange immer wieder mal beschäftigt haben, haben die Firma, nachdem schon vor längerer Zeit, glaube ich, auch schon mal Private Equity eingestiegen ist, jetzt komplett verkauft an einen Private Equity Player. Und das Ganze für 300 Millionen. Was sagst du dazu?
Ja, erstmal Gratulation an die Gründer, dass sie das erstmal aufgebaut haben, so groß gemacht haben. Zuletzt haben sie wohl einen Umsatz von 80 Millionen gehabt und einen niedrigen Gewinn. 500 Mitarbeiter, eigentlich das Fintech, was ja hinter vielen auch anderen Fintech-Lösungen ist, im KYC. Insofern tolle Success-Story. Gratulation insofern auch an den Exit und an die Exit-Beträge. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht, wenn sie ein bisschen früher verkauft hätten, sogar ein bisschen mehr bekommen hätten. Aber gut, das ist natürlich immer Kaffeesatzleserei.
Lass mich mal einhaken, Jochen, das war auch mein Gedanke. Wenn du dir überlegst, wie wichtig und wie relevant und in welcher Munde die ganzen Identifikations-Startups, ob es WebID oder ID Now, auch während Corona waren. Aber weißt du, als es diesen ganzen Hype um Aktien gab und ich meine, da war das teilweise natürlich irgendwie auch ein negativer Bias, der da, oder Bias falsch, negativer Touch, der da mit drin war, weil man ständig in irgendwelchen Warteschleifen hing. Aber trotzdem hatte man da damals die Relevanz gesehen. Und ich würde auch sagen, wahrscheinlich hätte ich die auch mal in so eine Unicorn-Ecke irgendwo reingeschoben.
Das war auch meine erste Reaktion nach dem Motto, waren die nicht schon mal Unicorn? Aber gut, vielleicht einfach nur so gefühlt Unicorn. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass sie früher ein bisschen mehr bekommen hätten. Aber gut, am Ende des Tages 300 Millionen sind 300 Millionen. Toller Exit, tolles Unternehmen aufgebaut. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Und jetzt sind sie beim Private Equity Unternehmen. Wer weiß, für was für Multiple ID Now in ein paar Jahren verkauft wird.
Ja, also in der Tat Glückwunsch. Felix hat echt immer ein gutes Händchen für solche Themen. Der war, glaube ich, auch bis zuletzt immer noch als Anfangs-Business Angel und sowas auch wie ein Co-Founder mit dabei. Felix Haas, der auch die Bits und Pretzels macht und eine ganze Menge andere Firmen auch mit aufgebaut hat, aber halt auch Teile des Management-Teams, die von Anfang an dabei waren. Ich glaube, Sebastian Beerholt war, glaube ich, auch von Anfang an dabei, ne?
Ja, ja. In dem Kontext habe ich mal noch ein bisschen drüber nachgedacht, da gibt es noch ein anderes, die irgendwie so Ident-Lösungen machen oder zumindest mal in dem ähnlichen Bereich unterwegs waren. Man kann sich eins zu eins vergleichen, das ist Verimi. Und dann habe ich gesagt, gucke ich doch mal, wie Verimi sich eigentlich entwickelt hat, weil ich schon lange nichts mehr von denen gehört habe. Und was ist denn dann, wenn ID Now 300 Millionen wert ist, was sind Verimi wert? Also Verimi machte im Jahr 2023 einen Umsatz von 8 Millionen. Genau 80 Millionen, also 10-mal weniger, hat alleine Personalkosten von 9,6 Millionen gehabt und einen Verlust von 10 Millionen gemacht. Und insgesamt schieben sie jetzt im Moment einen Verlustvertrag von 120 Millionen vor sich her.
Vielleicht wären aber auch die Umsätze von IDNOW in 24 schon wieder größer, weil wir haben bei von VeryMe, weil wir haben bei IDNOW die 24er Zahlen. Ne? Also das waren 80.
Ah, das sind 24er Zahlen.
Und 23 waren es bei IDNOW. Vielleicht sind die auch höher gegangen. Also vielleicht ist es nicht mehr ganz der Zehnfache, sondern irgendwie, keine Ahnung, 6, 8, was auch immer. Also ich war eher überrascht, dass Verimi mittlerweile 8 Millionen macht.
Ja, wobei, jetzt haben wir schon ein paar Mal darüber diskutiert, wo kommen die eigentlich her. Meines Wissens irgendwie im Krankenkassenbereich, da machen sie irgendwie Umsätze für Identifikation und die sächsische Wiederaufbaubank, also quasi die KfW von Sachsen, wenn man da für beispielsweise Solarzellen Förderungswünsche hat, muss man wohl über Verimi sich identifizieren, also das ist wohl der Revenue, den sie generieren.
Ich glaube, Wiederaufbau heißt es wirklich nur bei der KfW, der Rest sind Förderbanken.
Okay, gut.
Hat so einen gewissen Touch. Jochen, dann lass uns doch auf ein weiteres Startup gucken, auf das wir jeden Monat, wie wir schon ein paar Mal lächelnd, also lachend gesagt haben, gucken, nämlich Raisin. das Gerücht, dass ein IPO im Raum steht, hält sich jetzt schon länger. Und auch die BaFin guckt jetzt mal etwas genauer dahin. Bei Raisin sehen wir mittlerweile Umsätze von 25 bis 30 Millionen pro Monat. Und wir sehen halt auch, dass sie Richtung Profitabilität gehen, was natürlich für den IPO ziemlich gut wäre. Wie schätzt du Raisin momentan ein und glaubst du, dass ein IPO ansteht? Also wie siehst du gerade so die Stimmung an der Börse?
Ja, die Börsensituation ist natürlich, das kennt jeder, der im Moment ein bisschen sein Depot schaut, etwas angespannt.
Solltest du vielleicht lieber nicht jeden Tag reingucken.
Genau, ich schaue im Moment nicht so gerne rein. Aber wir reden gleich nochmal über den Klarna-IPO und ich glaube, das ist das Relevante. Wenn Klarna es schafft, jetzt einen erfolgreichen IPO für ein Fintech zu machen, dann öffnet das natürlich nochmal auch Türen und Fenster für andere Fintechs, die in den Bereich reinkommen. Insofern, Sie können IPO gehen, wenn Klarna erfolgreich ist. Die grundlegende Frage, die sich natürlich stellt, will ich in der aktuellen Börsensituation überhaupt ein IPO machen oder warte ich noch vielleicht ein, zwei Jahre?
Wo glaubst du, also ich meine, bei Klarna wissen wir es, Klarna wird in den USA an die Börse gehen. Wo glaubst du, wird Raisin an die Börse gehen?
Ich würde mal davon ausgehen, dass sie das hier in Deutschland machen. Also da spricht eigentlich nichts dagegen, dann irgendwie das in Frankfurt machen zu lassen.
Erinnerst du dich an irgendeinen IPO eines deutschen Fintechs in Frankfurt?
Nee, nee, 360T ist kein IPO gewesen. Wir hatten doch Credit Shelf, die war in Frankfurt an der Börse.
Ich glaube, wir hatten mal eine Firma, die auch an der Börse ist, für die ich mal abgemahnt worden bin. Deshalb werde ich den Namen auch nicht sagen.
Stimmt,
sondern ja. Ich habe sie, glaube ich, mal fucking scheiß Betrügerbude genannt. Aber ich sage den Namen halt nicht. Ich glaube, die sind an der Börse.
Die sind, glaube ich, auch an der Börse, du hast recht, ja. Ja, wir dürfen den Namen nicht sagen, sonst haben wir wieder ein Problem. Genau. Ja, aber ich glaube, das ist auch gar nicht das Problem, ob es Frankfurt oder nicht Frankfurt ist. Wir haben einfach in Deutschland noch nicht so viele IPO-reife Börsenkandidaten. Insofern, da ist ja Raisin ganz weit da vorne mit dabei. Hinten drin kommt aus meiner Sicht eine N26, dann irgendwann auch eine Trade Republic, eine Scale
Unser.
Gegebenenfalls. Ja, nachdem jetzt die Restrukturierung vielleicht erfolgt ist, dann auch die vielleicht, ja. Aber insofern, wir haben natürlich im Vergleich zu einer Vice in UK, die ja schon lange IPO sind, hängen wir hinterher mit den Fintechs. Und Klarna ist ja auch 2006 schon gegründet worden, also lange bevor der große Fintech-Boom in Europa, in Deutschland startete. Und von daher sind wir einfach etwas hinten dran. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, ob Frankfurt irgendwie da ein gutes oder schlechtes Pflaster ist, weil gemessen an den Anzahl der Fintechs, die da sind, sondern die sind einfach alle noch nicht groß genug, um relevant zu sein für ein IPO.
Und was glaubst du? Du hast gerade gesagt, will man jetzt? Glaubst du, wir sehen in 25 den Börsengang von Raisin?
Also bereit, aus meiner Sicht, sind sie dafür. Die grundlegende Frage, die ich natürlich stelle...
Die fühlen sich schon immer sehr mature an, wenn man so will, ne?
Ja, aber die grundlegende Frage ist, was versprechen sie sich davon? Und wie stark ist der Druck natürlich der Bestandsinvestoren? Weil die vermutlich am ehesten schnell raus wollen, weil sie natürlich auch schon lange in dem Unternehmen drin sind. Und da natürlich ein Börsengang eine wunderbare Möglichkeit ist, auszucashen. Ich glaube, das ist die Kombination. Was verspricht sich Raisin davon, beziehungsweise wie stark ist der Druck der Investoren? Ich glaube, wenn man Raisin an sich anschaut, der Druck, unbedingt IPO zu gehen, ist jetzt nicht unbedingt so gegeben und vielleicht lieber ein bisschen warten, bis das Börsenklima ein bisschen besser ist. Aber vielleicht hält es sich ja nochmal auf im Sommer. Das ist ja jetzt ziemlich nach unten gegangen. Irgendwann müsste ja vielleicht mal eine Gegenreaktion kommen.
Vielleicht geht es aber einfach auch darum, mal zu beweisen, dass es wieder geht.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Robinhood, auch ein Investment-Startup, aber aus den USA, zahlt eine Millionenstrafe an die Aufsicht, an die FINRA, also an die Aufsicht in den USA, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, um sich ein paar Aufsichts- und Compliance-Praktiken zu entledigen. Was sagst du?
Das klingt ja nach BaFin. Und by the way, das klingt auch nach Raisin. Nicht, dass sie jetzt irgendwelche BaFin-Gebühren bezahlen müssen, aber die BaFin überlegt gerade, Raisin als Finanzholding einzustufen. Dann werden sie natürlich anders reguliert und nicht nur die Raisin-Bank. Vielleicht ist das auch noch ein Problem für ein IPO, weshalb man noch ein bisschen da Klarheit haben will. Aber jetzt nochmal zurückzukommen, Frau Binhubt. ich habe keine Ahnung, wie da die Situation ist, weil das natürlich sehr weit weg ist und ich auch da kein Kunde bin. Was bei Robin Hood ja immer so ein bisschen durchkommt, ist dieses sehr starke Gambling, also sehr stark Wetten auf Hebelpapiere und weniger klassische Aktienkauf und Aktiensparen. Ob das damit zusammenhängt, keine Ahnung.
Dann lass uns noch einen weitergehen und wir gucken kurz auf Revolut. Ich habe ja Revolut, habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, nie so richtig verstanden. Du hast gerade schon angedeutet, in der Schweiz sind sie auch als relevante Neobank auf jeden Fall da und sie sind wahrscheinlich mit Abstand die größte Neobank in Europa. Vielleicht sogar weltweit, ja, vielleicht ist die Nubank noch größer,
Nubank in Brasilien. Ja.
Aber Revolut wirklich ja weltweit unterwegs und man hat irgendwie das Gefühl, die hören auch nicht auf und haben schon sehr früh neben dem eigentlichen, ich sag mal, Karte und Konto auch weitere Produkte gebracht, Krypto-Trading sehr früh angeboten, mittlerweile auch, das haben wir gar nicht als News drin, eine eigene Krypto-Börse mit reingepackt ins Revolut-Produkt und treiben halt auch den Preis deutlich, deutlich nach unten. Also sie gehen mittlerweile für nahezu null in das Thema Krypto-Trading auch rein. Das wird natürlich auch einigen anderen Kryptobörsen, glaube ich, wehtun, wenn du dir das anguckst. Also das wird auch einer Coinbase und möglicherweise in Deutschland auch ein paar anderen wehtun. Und jetzt starten sie auch ein Tagesgeldkonto. Das heißt also, so dieses Gefühl, dass Revolut früher eigentlich immer nur so für Remittance-Payments da war, was immer so ein bisschen so das Stigma war, was da war, ist, glaube ich, echt weg. Ne? Also es gibt Investments, es gibt Krypto-Trading, jetzt auch Tagesgeld, auch mit 2,5%. Und sie zahlen nicht wie die anderen ihre Zinsen irgendwann am Ende des Monats oder am Ende des Quartals aus, sondern zahlen halt auch die Zinsen täglich aus und orientieren sich ähnlich wie auch eine Trade Republic am Leitzins der EZB. So lange ausgeholt, was sagst du?
Du hast noch vergessen, dass Revolut ja auch schon lange im B2B-Banking aktiv ist, also KMU-Banking für Unternehmen, was auch schon bestimmt 3-4 Jahre zumindest im deutschen Markt aktiv ist, auch so ein bisschen unterm Radar fliegt. Aber jetzt hier mit dem 2,5% täglich ausschütten, ist natürlich eine spannende Value Proposition. Die Frage ist, ob das einen großen Unterschied macht zwischen täglich und am Ende des Monats bei dem normalen Kontostand. Das sind wahrscheinlich ein paar Cent, die da mehr verdient werden. Aber immerhin, es ist ein Differenzierungsfaktor und was ich an Revolut eigentlich immer gut finde, ist, sie treiben die Innovation und sie denken anders als die normalen Banken. Also ja, Trade Republic hat natürlich den EZB-Zins weitergegeben, aber sie machen das im Grunde wie ein Tagesgeldkonto am Ende des Monats, was eigentlich jeder kennt. Und Revolut kommt einfach mal mit einer komplett neuen Idee rum, die natürlich aber 1:1 im Treasury der Bank entspricht, weil die Bank verdient ja auch ihren Tagesgeld bei der EZB-Anlage auf Tagesbasis und eben nicht am Ende des Monats von der EZB.
In der Tat denken sie wirklich, glaube ich, immer wieder anders. Und man hat auch das Gefühl, dass so ein paar Sachen, die sie dann lostreten, auch schnell wieder weg sind. Also dieses Thema Fail fast machen sie halt auch. Sie probieren echt viele Sachen aus und dann werfen sie es auch wieder weg. Aber ich bin halt auch mehr und mehr angetan davon, wie sie sich halt positionieren, dass sie wirklich alles im Portfolio haben. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, es ist ein Gemischtwarenladen, aber es scheint wirklich zu funktionieren. Und ich kenne mehr und mehr Menschen, die Revolut entweder am Anfang für die Kinder haben, aber halt irgendwie auch mittlerweile teilweise halt auch als Hauptkonto benutzen, auch in Deutschland.
Ja, ich bin mal gespannt. Wir hatten ja, ich glaube, beim letzten Mal drüber gesprochen, über die Deutschland-Expansion. Die war ja schon immer hier, aber haben kein richtiges Marketing gemacht. Jetzt ist es wohl im Zentrum des Marketings. Also jetzt wollen sie auch strategisch in Deutschland wachsen. Was sie da noch an Umwälzungen, an Innovationen an den Tag bringen. Und ich habe hier in Vorbereitung zu diesem Schweizer Neobanken Themenmeldung nochmal geschaut, wie viele Neobanken es in der Schweiz gibt und wie viele Kunden die haben. Und Revolut hat alleine 900.000 Kunden in der kleinen Schweiz, was ja auch schon eine relativ große Anzahl von Kunden ist. Und ich glaube, in Deutschland sind es ein paar Millionen, sind, glaube ich, halb so groß wie die N26 in Deutschland, aber das ohne wirklich, dass man merkt, dass sie irgendwie ins Marketing gegangen sind.
Absolut. Beeindruckend, was Revolut da vorantreibt. Wir haben sie lange Zeit auf Augenhöhe mit N26 gesehen. Das haben sie lange hinter sich gelassen. Vor allem, wenn man es halt auf einer weltweiten Ebene betrachtet.
Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. River Tea, side by side with every payment. Riverty ist das Fintech von Bertelsmann. Familiengeführt, innovativ und immer nah am Menschen. Mit über 4000 Expertinnen weltweit und über 80 Millionen Transaktionen monatlich gestalten Sie Finanzen neu. Ob flexible Kauf-auf-Rechnungslösung, nutzerzentriertes Forderungsmanagement oder smartes Accounting, Riverty schafft finanzielle Freiheit für jeden. Finde jetzt die passende Finanzlösung für dich auf riverty.com. Riverty, your payment companion.
Riverty. Du hast über Klarna gerade schon mehrfach so kurz gesprochen und auch am Anfang schon angedeutet, dass wir noch darüber sprechen wollen. Tun wir jetzt. Und Klarna treibt den Börsengang weiter voran und wollen, das hat die auch schon gerade angedeutet, in den USA an die Börse gehen. Haben momentan aktuelle Zahlen so Umsatz von 2,8 Milliarden ungefähr und Gewinn von 21 Millionen. Wo siehst du sie momentan und glaubst du, das Filing ist ja jetzt glaube ich auch schon da, glaubst du, dass wir das in den nächsten Tagen und Wochen sehen werden?
Ja, jetzt bin man in diese S1-Filing gegangen, also jetzt dieses Formular, was man als Unternehmen zur Verfügung stellen muss mit ausführlichen Unternehmensdaten. Klarna hat ja in der Vergangenheit schon fast wie so eine Bank reportet und sehr viel Informationen gegeben, aber so ein S1-Filing ist natürlich noch mehr und insofern ist es mir sehr, sehr spannend zu lesen. Sie haben auf der einen Seite erstmal ihr Headquarter jetzt verlegt nach London, kurz vor dem IPO. Das würde ich aber davon ausgehen, dass es eher so ein bisschen diese offizielles Corporate Headquarter ist, aber die Bank und die Leute weiterhin in Stockholm als Headquarter bleiben. Und sie gehen an den amerikanischen Markt, weil ich mir vorstellen kann, dass man natürlich an der Nasdaq deutlich bessere und attraktivere Bewertungen bekommen kann. Und vor allem, und da geht es nämlich jetzt dann mit einer Analyse, die ich gemacht habe, da ja schon Buy Now Pay Later Unternehmen gelistet ist, nämlich Affirm. Und Affirm hat heute eine Marktkapitalisierung in Höhe von 15 Milliarden, also 14,8 Milliarden. Und der Riesenunterschied zwischen Affirm und Klarna ist, dass Klarna größer ist, also mehr Umsatz generiert und profitabel, während Affirm immer noch nicht profitabel ist. Und das ist sehr, sehr interessant, dass Klarna auch sagt, sie wollen ungefähr 15 Milliarden generieren an Marktkapitalisierung wie Affirm. Und wir müssen auch davon ausgehen, Klarna kam ja schon mal von, ich glaube, 45 Milliarden von der letzten Runde oder eine der letzten Runden im Peak gewesen. Und dann sind sie runtergefallen auf 6 Milliarden und jetzt gehen sie, oder planen sie, 15 Milliarden an die Börse zu gehen. Und wenn ich dann sage, naja, die einen sind mit 15 Milliarden schon da, sind nicht profitabel und sind kleiner, die anderen kommen als profitables Unternehmen an die Börse, dann ist da vielleicht sogar ein Upside auf der Marktkapitalisierung drin. Also dass eben nicht nur 15 Milliarden generieren, sondern am ersten Tag vielleicht sogar steigen. Sofern, die Nasdaq geht ja immer da auch sehr stark runter, sofern natürlich die Nasdaq oder das Börsenklima mitmacht.
Man muss da mal ganz kurz sagen, was ist Klarna, Jochen? Klarna war lange Zeit eine Payment-Firma, die ganz, ganz viele Sachen gemacht hat, die in Deutschland auch vor langer, langer Zeit Sofortüberweisung gekauft hat, weil sie halt verschiedene Payment-Optionen halt auch angeboten haben. Kommen ja ursprünglich aus Schweden und hatten da den großen Vorteil, dass sie halt bei Buy Now, Pay Later sehr transparent auf die Informationen der jeweiligen Bürger zugreifen konnten, weil es ja in Schweden auch relativ normal ist, dass man halt sehr viele Informationen teilt und sehr einfach ein Scoring vornehmen kann. Dann sind sie halt auch sowas wie ein PSP geworden und das haben sie mittlerweile aber, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, wieder verkauft und konzentrieren sich vor allen Dingen auf das ganze Thema Buy Now, Pay Later und haben aber halt auch, und das wollten sie ja vor langer Zeit mal sein, so eine Art Super-App gebaut. Und du kannst ja auch ein Konto bei Klarna eröffnen. Ne? Du kannst ja nicht nur mit Klarna bezahlen, sondern du kannst ja durchaus auch eine Karte haben von Klarna, ähnlich wie es bei Revolut ist. Und du kannst halt auch ein Tagesgeldkonto und sowas bei Klarna haben. Ne?
Ja, das ist auch, by the way, ein Riesenunterschied zu Affirm. Klarna hat die Refinanzierung Großteil über Einlagen von Endkunden, über Tagesgeld und Festgeld. Das ist natürlich eine günstige Refinanzierung. Da brauche ich nicht irgendwie Kredite von Banken, sondern ich hole mir einfach das Geld als Kredit, Anführungsstrichen, von Endkunden. Das ist ein riesen Wettbewerbsvorteil. Aber um auf deine Frage zu antworten, was ist Klarna? Ja, es ist aus meiner Sicht weiterhin ein Buy Now Pay Later Verfahren, ein Payment Scheme artig. Also letztendlich, sie machen ihre Marke sehr stark nach vorne, machen das nicht White Label, sondern stehen als genau wie PayPal stehen als Marke für später bezahlen, sei es als Rechnungskauf oder als Ratenfinanzierung. Aber wie du richtig sagst, machen sie mittlerweile mehr, versuchen in so Rewards reinzugehen, wollen im Grunde Merchants auch Kunden zuführen und sind insofern mehr als einfach nur eine Pay-Later-Unternehmen. Und ja, das Payment-Processing-Business, was du angesprochen hast, das haben sie verkauft. Auch aus meiner Sicht im Kontext, weil sie natürlich von den großen PSPs eingebunden werden wollen. Und wenn Klarna auf der einen Seite das Pay-Later-Geschäft macht, auf der anderen Seite PSP-Geschäft, dann ist es natürlich ein Konflikt und hat vermutlich dann auch die Integration geschadet. Deswegen haben sie das wegverkauft. Und das fand ich, by the way, noch immer ein extrem smarten PSP-Modell, was Klarna damals aufgebaut hat. Es war auch sehr erfolgreich in Skandinavien. Nämlich, das war so, ich habe einen Checkout gemacht, also sprich, rausgegangen, habe meine Adressdaten angegeben und das war's. Und habe eben nicht die Payment-Page nutzen müssen und auswählen, ich zahle es mit Kreditkarte oder mit PayPal oder mit Klarna, sondern ich habe einfach nur meine Adressdaten angegeben und dann war der Kauf beendet. Und dann habe ich von Klarna Minuten oder am nächsten Tag eine Nachricht bekommen, hör zu, entscheid doch mal, wie du bezahlen willst, hier mit Kreditkarte, mit Klarna, Pay Later etc. Und das war oder ist in Schweden ein sehr erfolgreiches Modell. Haben sie in Deutschland versucht einzuführen, war jetzt nicht so erfolgreich und vielleicht war das auch ein Treiber zu sagen, lass uns lieber auf das Banner-Operator-Geschäft fokussieren und auf dieses Rewards-Geschäft und Händlern Kunden und Volumen zuzuführen, statt auf das PSP-Geschäft.
Wobei das ja Buy Now, Pay Later auf die Spitze getrieben ist, was du gerade beschreibst, ne? Also was Klarna heute macht, ist ja Buy Now, Pay Later, ja, aber eigentlich machst du es ja doch irgendwie mehr oder weniger sofort im Checkout und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich wirklich zu überlegen, okay, ich konsumiere jetzt und wie ich bezahle, das entscheide ich dann halt im Nachgang, möglicherweise einen Tag später oder wann auch immer, ne?
Genau, das war dann im wahrsten Sinne des Wortes Pay Later.
Genau, das meinte ich gerade. Johann, noch ein Wort zu Klarna, weil Klarna ja auch sehr viel mit dem Thema AI spielt. Hast du das Gefühl, dass diese Technologie, diese ja neue Basistechnik, nämlich AI, für solche Payment Companies und vor allen Dingen für Buy Now, Pay Later wirklich so relevant sind, wie es der CEO von Klarna die ganze Zeit herausstellt, der ja sagt, wir stellen keine neuen Leute mehr ein, sondern wir reduzieren eher unsere Workforce, weil wir halt sowohl auf der Entwicklungsseite als auch auf der Service-Seite als auch möglicherweise auch auf der Scoring-Seite so sehr stark von AI profitieren werden?
Also er bringt das Thema ja immer auf der Service-Seite, also Customer Support.
Ja, Development
der,
auch.
Ne? Und auf der Development Software-Tools-Seite. Das kaufe ich auch ab, dass das einigermaßen funktioniert und ich da auch Einsparpotenziale habe. Kurioserweise habe ich noch nie gehört, das Letzte, was du gesagt hast, nämlich Risk Management. Da muss man eigentlich davon ausgehen, dass doch AI am besten ideal nutzbar ist, um die Risikokosten noch runterzuziehen. Und ich bringe jetzt mal hier aus meinem S1-Filing. Die Credit Losses sind 17,6% vom Revenue. Also 17,6% vom Revenue ist das, was Klarna abschreibt, weil der Kunde nicht zurückbezahlt. Das ist besser als bei Affirm. Die sind bei 22,9%. Aber im Vergleich zu einer normalen Bank oder auch im Vergleich zu PayPal, die ja auch im Grunde Abschreibungen haben, die liegt bei ungefähr 0,3%, sind die Abschreibungen, die Kreditlose bei Klarna extrem hoch.
Aber ist das nicht auf eine gewisse Art und Weise Marketingkosten? Musst du die nicht nehmen, damit du halt deine Marke so aufgebaut bekommst? Weißt du, was ich meine?
Ja, jetzt müssen wir natürlich vielleicht ein bisschen tiefer reingehen. Wie das Geschäft oder wie Klarna eine Expansion in die einzelnen Länder macht und die waren ja immer profitabel mit der Ausnahme, als sie dann in die USA gegangen sind, die gehen da atypisch im Vergleich zur normalen Bank rein. Sie gehen da rein und sagen, ich nehme erstmal alles rein an Kunden. Ich nehme bewusst auch sehr großes Risiko und schreibe dieses ab, aber mit dem Wissen, und den vielen Negativdaten, die ich bei der Abschreibung habe, kann ich dann mein Scoring-System sehr stählen. Und das haben sie in vielen Ländern gemacht, haben sie auch in Deutschland gemacht. Da war zwischenzeitlich, haben sie sogar nicht mal eine Schufa-Schnittstelle gehabt, sondern sie haben quasi alles autorisiert und da sehr viele Verluste geschrieben. Aber haben es dann nach einem Jahr ins Profitable getreten. Das war in den USA genauso. Das war natürlich, weil USA so ein Riesenmarkt war. Für 2-3 Jahre war Klarna natürlich tief negativ. Und wer weiß, vielleicht ist das noch so ein Überbleibsel. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch ein Signal sein von der Zielgruppe, dass die Zielgruppe, die Klarna nutzt und die Kredite nutzt, jetzt nicht die allerbeste ist, natürlich dann auch tendenziell mehr ausfällt.
Das meine ich so ein bisschen mit Marketingkosten. Du hast es gerade erklärt für neue Märkte, aber möglicherweise musst du einfach auch, willst du auch so viele Sachen annehmen, damit du halt ja der Zielgruppe das Gefühl gibst, eigentlich geht es immer durch und deshalb musst du möglicherweise dann einfach auch so viele Verluste nehmen.
Ja.
Also indirekter Marketing-Spend. Jetzt haben wir lange über Klarna gesprochen. Wir bleiben aber ein bisschen im Bereich Payment. Wir sind ja auch
der Payment. Ich hab noch einen interessanten Punkt. Es gibt nämlich eine interessante Side-Note. Du erinnerst dich noch an die Kollegen von Sofortüberweisung.
Klar.
Die wurden ja von Klarna übernommen.
Ich habe sie damals noch mit verklagt. Das war vielleicht, ja.
Also die wurden damals übernommen, ich glaube für 160 Millionen und hinter Sofortüberweisung war ja nennenswert das Reimann Family Office. Jetzt war es so, dass Klarna wohl damals Liquiditäts- und Cash-Probleme hatte und die Übernahme nicht mit Cash komplett bezahlen konnte, sondern irgendwie, ich weiß nicht, hab da keine Insights, wie viel in Shares gezahlt wurde, aber es wurde nennenswert auch in Shares gezahlt. So, und die Kollegen, die damals, also dieses Reimann Family Office, die damals die Klarna-Aktien oder Teile Klarna-Aktien bekommen haben, haben, so meine Insider-Information, zu einem der letzten Runden im Peak, also irgendwie 45 Milliarden, verkauft. Das heißt, die sind jetzt nicht bei den 15 Milliarden wohl dabei, sondern haben im Vorfeld zu einer sehr attraktiven Bewertung ihre Klarna-Shares abgestoßen. Und rückblickend muss man sagen, dass dieser Exit von Sofortüberweisung für die Shareholder, sofern sie denn genau das richtige Timing bewiesen haben wie jetzt das Reimann Family Office, extrem lukrativ war und weit mehr als 160 Millionen gebracht hat.
Also wahrscheinlich nochmal ein Zehnfaches oder sowas.
Ne? Ich weiß nicht, ob es ein Zehnfaches ist, aber es ein Multiple auf jeden Fall. Ja.
Ja. Glückwunsch an die Kollegen vom Reimann Family Office, was da, glaube ich, gerade wieder umgebaut wird, ne? Was jetzt gerade nochmal neu gestaltet wird und ein neuer Kollege drauf ist. Ne? Jetzt habe ich ja gerade schon versucht, die Brücke auf das nächste Thema zu bauen. Das ist mir gerade nochmal, dass die Brücke nochmal irgendwie eine Ampel davor gebaut oder wie auch immer das Bild sein sollte. Aber wir sind ja der Payment- und Banking-Podcast, deshalb reden wir ja auch hin und wieder mal über Payment-Themen. Jetzt reden wir also über richtige Payment-Companies, die wenigsten Leute am Frontend eigentlich kennen, aber wir sollten sie kennen, weil sie halt riesengroße Abwickler sind und mit der größte Zahlungsverkehrsdienstleister der USA, Fiserv nämlich, übernimmt CCV, die aus den Niederlanden kommen. Erzähl uns ein bisschen was.
Also Fiserv ist ja ehemals First Data und ganz, ganz früher GZS. Insofern, da ist auch noch ein bisschen Deutsch mit drin. Und CCV sollte man kennen oder also zumindest ein paar Payment-Nerds kennen das, weil die haben Terminals. Man sieht ja häufig diese CCV-Terminals so rumstehen.
Das sind aber eher die klassischen Terminals, ne?
Ja, genau. Und Fiserv übernimmt insofern, CCV ist eine holländische Firma, sind primär in Belgien und in Holland und in Deutschland aktiv und wollen das nutzen für die Einführung der hauseigenen Clover-Plattform. Clover ist so auch eine Akquisition im Smart Post. Also sie hatten mal irgendwie gestartet, das haben wir vor ewigen Zeiten mal hier auch im Podcast, als dann darum ging, dass diese Terminals schlauer werden sollten, in die Kassensysteme integriert werden sollten. Und das ist ein Startup in den USA.
Das gewesen. Sind diese schrecklichen Terminals, wo man mittlerweile bei jeder Scheißzahlung Tipp geben soll, ne?
Unter anderem ist das eine Möglichkeit, genau.
Ob du jetzt irgendwie bei H&M kaufst, also ein blödes Beispiel, oder irgendwo, im Restaurant ist es ja okay, aber irgendwie im Einzelhandel ist es irgendwie echt albern.
Ja, und Fiserv ist aber hartnäckig mit diesem Clover, weil sie hatten das mal versucht, mit Telecash zu vermarkten. Das hat irgendwie, ist ja auch eine Tochter von Fiserv, das hat irgendwie nur so halb gut funktioniert.
Gar nicht.
Dann, ich sage halb gut. Dann hat es die Kooperation mit der Deutschen Bank gegeben, mit Wert. Da sind auch diese Clover Terminals spielen eine Rolle. Und jetzt über CCV. Also die geben nicht auf. Die glauben, ihre Terminals braucht Europa. und bauen sich quasi eine größere Vertriebsstruktur, um dann diese Smart Terminals und Kassensystemlösungen in den Markt zu drücken.
Ja, lass uns überraschen. Also man sieht ja mehr und mehr diese Art von Terminals, ne? Dass da wirklich Smartness reinkommt. Ich weiß, dass wir vor langer Zeit schon mal darüber gesprochen haben, dass du halt auch gesagt hast, es kann nicht sein, dass diese Terminals alle so alt sind, beziehungsweise alle so unsmart sind. Und mittlerweile sieht man halt, dass da wahrscheinlich irgendwie immer ein Android draufläuft oder was auch immer für ein Betriebssystem dahinter ist. Habe ja selber mal irgendwann auch bei N4 das ganze Thema auch mal versucht voranzutreiben, wobei das am Anfang, als ich noch dabei war, noch einen anderen Weg hatte. Letztendlich ist es dann auch in diese Richtung gegangen, aber ich glaube, wir sehen halt mehr und mehr Terminals, die halt aussehen oder die eine Smartness haben wie ein Handy. Ne?
Übrigens zum Thema N4, die sind ja insolvent gegangen, aber ich war vorgestern bei der Eisbude, so einer ganz berühmten Eisbude in Bonn, wo ich bislang immer nur das einzige Mal so ein N4-Terminal gesehen habe, die, by the way, mit dem Terminal oder mit der ganzen Software auch sehr zufrieden waren. Da ist es noch immer. Also obwohl jetzt der Anbieter insolvent ist, zumindest operativ läuft das Ding da noch weiter und ich konnte schon bezahlen und es hat alles funktioniert.
Ja, das ist bei mir in meinem Lieblingscafé in Altona, ist es auch immer noch ein N4-Terminal.
Okay. Weißt du, wer das jetzt übernommen hat oder sind die einfach in der Insolvenz weiterbetrieben? Oder?
Ich habe ein paar Sachen im Hintergrund gehört, die ich aber jetzt hier nicht im Podcast teilen mag, aber ich glaube, dass es wahrscheinlich Marco auch selber sein könnte, der es einfach weitertreibt.
Okay.
Dann lass uns auf ein nächstes Startup gucken. Ich kenne das Startup, das ist FlexVelop. Warum kenne ich das? Weil es halt Teil vom Fintech-Förderprogramm in Hamburg auch ist und FlexVelop macht so eine Art Leasing für Unternehmensdaten, für Unternehmenskunden. Also du kannst deine Kaffeemaschine dort leasen oder finanzieren und das macht FlexVelop und sie haben eine große Zahl announced, nämlich 44 Millionen, wobei das meiste davon, nämlich 40 Millionen Fremdkapital ist. Magst du was sagen?
Ja, das ist ja das, was ich auch bei der Deutschen Bank damals mal aufgebaut habe mit Asset as a Service, also dass man eben Maschinen nur auf eine andere Zielgruppe oder mit anderen Assets, also mit großen Maschinen, dass man eben Maschinen eben nicht mehr kauft oder gar auf Kredit kauft, sondern Output-basiert bezahlt. Und das ist ja im Grunde das, was FlexVelop macht. Wobei mein Verständnis eher das eher so eher am Leasing. Also ich habe da monatliche Raten, das nicht auf diesem sehr stark Output-basierten. Genau. Aber das spricht eigentlich für den Grundthema, dass man CapEx, also sprich, ich mache eine Maschine, kaufe eine Maschine und habe die dann auf der Bilanz stehen, in OPEX transferiere und viel mehr flexibel bin. Da spielt aber auch natürlich diese ganze Leasing-Thematik mit rein. Also je internationaler ich bin und ich bilanzieren muss, desto mehr muss ich trotzdem auf die Bilanz nehmen. Wahrscheinlich ist FlexVelop eher für deutsche Unternehmen, die nach HGB bilanzieren. Da ist es noch nicht der Fall, dass ich die Verpflichtung auf die Bilanz nehmen muss, aktivieren muss. Aber insofern ist ein spannendes Modell, CapEx für OPEX, CapEx in OPEX, ist aber ehrlich gesagt ein Bereich, der von dem man dachte, dass er viel schneller, viel stärker abhebt in den letzten Jahren und immer noch so ein bisschen, ja, kommt irgendwann, aber so richtig der Durchbruch ist noch nicht gewesen.
Ich glaube, bei Autos haben wir das schon lange, aber ansonsten bei allen anderen Dingern irgendwie nicht wirklich. Ne?
Ja,
also Autos kennt jeder Unternehmer.
Wobei bei den Autos natürlich so, dass teilweise auch die Autos mittlerweile Preise haben, wo es auch gut ist, dass man da einfach nur monatlich was bezahlen muss, weil sonst
ist es einfach... Oder halt auch eine Vergänglichkeit, gerade bei Elektroautos haben, genau, wo man halt auch das nicht wirklich auf die Bilanz nehmen will. Ne?
Genau.
Dann haben wir über Tomorrow, hast du gerade auch schon kurz mal angedeutet, als du über Vertical Banking gesprochen hast, wobei ich bei Tomorrow gar nicht so ganz sicher bin, ob ich das als Vertical bezeichnen würde oder halt eher als horizontale Ebene. Können wir, glaube ich, darüber diskutieren, was Tomorrow wirklich ist. Es ist eine Neobank, die weiterhin da ist, weiterhin auch, ich glaube, sehr, sehr treue Kundinnen und Kunden hat. Und die sich aus meiner Perspektive mehr und mehr zu einer Art Genossenschaft entwickeln. Und dazu gehört auch die Meldung, die wir halt heute haben, nämlich, dass es eine Art fortlaufendes Crowd-Investing auf der Tomorrow-Plattform gibt, nämlich für die Kundinnen und Kunden der Tomorrow-Bank, die halt weiterhin in Tomorrow selber investieren können und seit November rund 2 Millionen Euro ins Crowd-Investing eingebracht haben.
Ja, als ich das gelesen habe, dachte ich so, welche der Finanzierungsrunden ist es denn jetzt eigentlich? Weil wir haben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Aber ich glaube, wie du richtig sagst, das ist quasi so ein Ongoing-Ding. Genauso wie ja auch bei einer Genossenschaftsbank, das ist ja ein Ongoing-Thema ist, wann immer der Kunde reinkommt, kann er Aktien kaufen.
Ich bin heute auch Genosse geworden, nicht bei Tomorrow, aber beim FC St. Pauli.
Ah, okay.
So wie Uli Hoeneß.
Ah, okay. Wie Uli Hoeneß ist da bei St. Pauli?
Es gibt eine ganz enge Freundschaft zwischen dem FC Bayern und dem ersten FC St. Pauli. Das liegt daran, dass Pauli ja damals mal kurz vor dem Tod stand oder vor der Insolvenz stand und dann damals der FC Bayern freundlicherweise ein Spiel gemacht hat.
Das machen sie gerne, ja.
Wo es damals diese Retter-T-Shirts gab, wenn du dich daran erinnerst. Und dann gab es die Retter-Shirts und das Spiel und es waren, glaube ich, irgendwie damals 200.000 Euro, die eingenommen wurden, wo die Bayern komplett auf die Einnahmen verzichtet haben. Und Uli Hoeneß halt, von dem man ja sagen kann und halten kann, was man will, der aber halt irgendwie dann doch ein Herz für Fußball hat und auch möglicherweise ein Herz für andere Art von Vereinen hat, ja, damals dem FC St. Pauli mehr oder weniger das Leben gerettet hat. Und seitdem gibt es echt eine enge Beziehung zwischen denen. Und deshalb ist Uli Hoeneß selber jetzt auch ein Genosse beim 1. FC St. Pauli.
Ah, interessant. Ja, da ist auch, by the way, der Kollege Höltgemeier von der Solaris Bank doch. War der mal im Aufsichtsrat oder so?
Nein, er war Vizepräsident.
Vizepräsident,
okay. Genau. Aber das ist er nicht mehr, seitdem er bei der Solaris Bank ist. Was für einen wunderbaren Übergang, den du gerade gebaut hast, zum Aufsichtsrat bei der Solaris Bank, der gerade umgebaut wird. Wer ist jetzt neuer Aufsichtsrat oder wer ist neue Aufsichtsrätin?
Die Katharina Gera, die ja bei uns auf der CryptX, glaube ich, auch schon mal gesprochen hat.
Die gerade übrigens auch ihr Unternehmen, das habe ich gar nicht mitbekommen, ja letztes Jahr auch Inside, irgendwie hieß das.
Immutable Finance.
Was sie, Inside, glaube ich, ne? Und Finance und Inside, ja. Ich glaube, drei oder vier Unternehmen waren das, die haben die aufgelöst, ne? Die haben das abgewickelt.
Ah, okay. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Ja, genau. Sie geht auf jeden Fall in den Aufsichtsrat bei der Solaris, wurde empfohlen, freundlich ausgedrückt, von einem der Shareholder, nämlich der Börse Stuttgart. Also letztendlich nimmt dann halt den Shareholder-Sitz von der Börse Stuttgart jetzt nach der Refinanzierung. Und sie ist auch bei der Börse Stuttgart im Aufsichtsrat. Und deswegen.
Und bei der Fürstlich-Castellschen Bank.
Genau. Insofern passt das sehr gut. Und sie haben natürlich auch das entsprechende Innovations-Mindset.
Genau. Ja, Glückwunsch, Katharina, dazu. Dann haben wir noch eine Personalmeldung. Ansonsten habe ich gar keine Personalmeldung. Also Katharina war es in Personalmeldung indirekt und Simon Seiter, den der ein oder andere auch kennt. Und wir erinnern uns mit Sicherheit an unsere Clubhouse-Krypto-Sessions, wenn du dich erinnerst, Jochen. Da war Simon auch jedes Mal dabei. War früher bei der Deutschen Börse, jetzt lange Zeit bei Hauck und Aufhäuser. Eines der, ich sag mal, deutschen Gesichter der Krypto-Szene. Ne? Also gerade so auf der, so im Übergang zwischen klassischer Finanzwelt und Kryptowelt ist Simon, glaube ich, jemand, der nicht nur äußerlich immer versucht, diese Brücken zu bauen und sich ja auch gerne mal auf LinkedIn mit Ulrich Binsal von der EZB anlegt, wenn es um das Thema Bitcoin und anderes geht. Er geht zu AllUnity, zu dem Joint Venture, was wir aus der DWS mitgestartet haben, zum Stablecoin Joint Venture. Da ist Simon jetzt ein weiterer MD.
Ja, Gratulation. In dem Kontext gibt es noch eine andere Meldung, nämlich eine der Shareholder von AllUnity, Galaxy, also auf der einen Seite DWS, auf der anderen Seite Galaxy, die haben am Freitag, glaube ich, einem Vergleich mit dem amerikanischen Börsenaufsicht zugestimmt, 200 Millionen Dollar Strafe zu zahlen, weil sie wohl irgendwie in diesem Luna-Coin-Thema so ein bisschen wohlschlechtes Bild abgegeben haben. Also was ich zwischen den Zeilen gelesen habe, sie haben es auf der einen Seite sehr stark promotet, auf der anderen Seite haben sie es einfach verkauft. Was das jetzt genau bedeutet und so ist auch schon lange her, keine Ahnung. Aber die Frage, die ich mir stellte, war, was hat es denn für Auswirkungen jetzt auf AllUnity und auf die BaFin-Lizenz, wenn da einer der Shareholder zumindest mal von einer anderen Aufsicht verklagt wurde?
Ja, also ich meine, welche Bank hat in Deutschland auch keine Strafzahlungen an die Aufsicht gezahlt? Insofern,
so gesehen hast du recht, ja.
Also ich denke mal, das wird keinen Einfluss haben, gehe ich jedenfalls nicht von aus. Und wenn wir uns daran erinnern, Terra Luna war ja ein synthetischer Stablecoin, wenn man so will. Ne? Und Da gab es eine relativ große Pleite. Ja, und Galaxy ist halt immer vorne mit dabei. Und insofern sind wir ja auch froh, die dabei zu haben, weil sie halt in diesem Netzwerk halt wirklich einer der Vorrunner sind. Und das brauchst du natürlich auch, wenn du so etwas wie ein Stablecoin aus der klassischen Finanzwelt aufbauen willst, brauchst du natürlich auch jemanden, der in der Kryptowelt gut verdrahtet ist.
Total, ja. Und die Frage, die ich mir da auch gestellt habe, ist, inwiefern ist es nicht auch grundlegendes Teil des Galaxy-Geschäftsmodells, weil am Ende des Tages ist es ein Market Maker. Und was Aufgabe eines Market Makers? Ich kaufe und ich verkaufe. Da geht es gar nicht darum, ob ich irgendwie an einen Coin glaube oder nicht glaube, sondern ich stelle Liquidität zur Verfügung. Und damit bedeutet es, ich muss kaufen und ich muss auch wieder verkaufen. Und das vielleicht auch mehrmals unterschiedlich am gleichen Tag. Von daher ist vielleicht das auch ein Interessenskonflikt, der da mit drin war, dass auf der einen Seite man versucht, da was zu promoten, auf der anderen Seite das klassische Market Maker-Geschäft.
Ja, wobei sie, weiß ich gar nicht, sind sie wirklich richtiger Market Maker? Market Maker? Und wo bin ich mir gar nicht so ganz sicher? Vielleicht für einige Dinge, weil die klassischen Market Makers sind ja eher so der dritte Joint Venture Partner, den wir dabei haben, sind so die Flow Traders.
Ach, stimmt. Okay, ja, sorry, dann verwechsel ich Galaxy mit Flow Traders. Okay. Alles, was ich gesagt habe, ist falsch.
Weil Flow Trader ist so der klassische Market Maker und ja. Auch wenn Galaxy wirklich viele, viele Hüte aufhat im ganzen Game, aber als Market Maker.
Ja, ich habe die beiden verwechselt, sorry.
Habe ich sie jetzt nicht wirklich gesehen. Trotzdem ist es, glaube ich, fast schon sowas wie ein Modell bei denen, weil Galaxy ist ja eine Holding, da sind verschiedene Sachen drin und ja, ich glaube, du musst wahrscheinlich bei solchen Sachen dann auch dabei sein. So, Jochen, jetzt haben wir eigentlich gar keine News mehr. Unsere nächste Konferenz steht noch nicht wieder vor der Tür, sodass wir noch nicht groß Werbung machen können für eine weitere Konferenz. Aber die BEX kommt dann. Die BEX steht auch schon vom Datum fest. Wir sind im September. Wir sammeln auch gerade schon wieder das Programm zusammen. Also wer gute Ideen hat für eine Banking Exchange im September in Frankfurt und wer gerne auf der Bühne sein möchte, der kann sich gerne bei uns oder bei Nicole oder Dana oder jemandem aus dem Team melden. Ich weiß gar nicht genau den genauen Termin, aber ich meine Mitte, Ende September.
Der Termin steht schon fest. Ich habe auch nicht im Kopf, aber google mal schnell. Die ist am 24. und 25. September in Frankfurt, wieder in der alten Bethmann Bank. Da waren wir letztes Jahr schon und das war eine tolle Location, inklusive den Flipper, die nebenan sind.
Alles klar. Dann hoffe ich, dass ich dieses Jahr dabei bin. Letztes Jahr war ich nicht dabei und freuen wir uns auf die BEX. Die BEX ist ja mal ein bisschen breiter in ihrem Themenspektrum als eine PEX, weil Banking ja dann doch noch ein bisschen diverser ist. Freuen wir uns auf die nächste BEX.
Absolut. Dann vielen Dank dir.
Vielen Dank.
Und bis zum nächsten Monat.
Tschüss, tschüss.